Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Ha!
Kinder an die Macht. Von 1986. Das ist auch 34 Jahre nach Herbert Grönemeyers Forderung noch Utopie. Und auch diejenigen, die anderen zur Macht verhelfen, dürfen keine Kinder, sondern müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Dann dürfen sie nämlich in einigen Bundesländern ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben und in einigen anderen außerdem auch bei Landtagswahlen, wie zum Beispiel in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Aber die Teilnahme an der Bundestagswahl, die ist weiterhin erst mit 18 Jahren möglich. Seit 50 Jahren ist das mittlerweile so. 1970 wagte die SPD unter Willy Brandt mehr Demokratie und auch die CDU stimmte damals der Grundgesetzänderung zu, das Mindestwahlalter von 21 auf 18 Jahre zu senken. Noch mehr Demokratie wagen wollen jetzt SPD, Grüne und Linkspartei, die auch bei Bundestagswahlen das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre herabsetzen möchten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf der Grünen soll jetzt in den Bundestag eingebracht werden. Doch es bedarf einer Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz dahingehend zu ändern. Und wie es aussieht, CDU, FDP und AfD sind dagegen. Sind die Stimmen der jungen Menschen unterrepräsentiert in einer immer älter werdenden Bevölkerung? Bräuchten sie mehr Einfluss, weil es schließlich um ihre Zukunft geht, die verhandelt wird? Von der Bildungspolitik über die Klimapolitik bis zur Rentenpolitik? Oder haben sie mehrheitlich noch nicht ausreichend politisches Bewusstsein und Reife, um die Folgen ihrer Wahlentscheidung abzuschätzen? Welche Studien gibt es dazu? Was erhoffen sich die einen, was befürchten die anderen? Über diese und andere Fragen wollen wir heute diskutieren. Volles Stimmrecht schon ab 16. Muss das Wahlalter gesenkt werden? Das fragen wir heute in der Lebenszeit. Und auch Sie haben die Wahl. Ganz ohne Altersbeschränkung können Sie Ihre Stimme bei uns abgeben. Pro oder contra einer Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Diskutieren Sie mit, was spricht Ihrer Meinung nach dafür, was dagegen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464, natürlich kostenlos. Und schreiben Sie auch eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun möchte ich Ihnen erst einmal unsere Studiogäste vorstellen, die hier jetzt mitdiskutieren werden. In Berlin im Studio begrüße ich Professor Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Faas.
Ich grüße Sie.
Außerdem begrüße ich in Kiel zugeschaltet, denn dort ist uns Felix Siegmon dabei. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Herr Siegmon.
Guten Morgen aus Kiel.
Und bei mir im Studio in Köln begrüße ich außerdem Max Pilger, Vorsitzender des Landesjugendringes in Nordrhein-Westfalen.
Hallo.
Guten Morgen auch, Herr Pilger, an Sie. Herr Faas, fangen wir mal mit Ihnen an. Vor einem Jahr, gut, am 1. September 2019, viele erinnern sich, waren Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Und das Interessante war, in Brandenburg durften auch 16- und 17-Jährige schon wählen, in Sachsen nicht. Und ja, das war für Sie Anlass, eine Befragung durchzuführen von rund 7000 jungen Menschen in beiden Bundesländern. Was wollten Sie genau wissen?
Naja, für uns war das tatsächlich eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation, weil wir ja häufig, Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja auch schon erwähnt, diese Argumente rund um die Reife beispielsweise von jungen Menschen haben, wo also gesagt wird, 16, 17-Jährigen, denen fehlt genau diese Reife. Wo dann andere Leute sagen, naja, vielleicht interessieren sie sich ja auch deswegen genau nicht für Politik und wissen vielleicht auch nicht so viel über Politik, weil sie gar nicht wahlberechtigt sind. Also die argumentieren dann genau andersrum. Und diese zeitgleichen Wahlen in den ja noch dazu benachbarten Bundesländern Brandenburg und Sachsen, die haben für uns einfach sehr, sehr spannende Vergleichsmöglichkeiten geschaffen. Denn man wird nicht argumentieren, dass die jungen Menschen in Brandenburg ganz anders sind als die jungen Menschen in Sachsen. Und insofern waren die Vergleichsmöglichkeiten für uns ein Weg rauszufinden, ob diese unterschiedlichen Wahlaltersgrenzen eigentlich mit jungen Menschen etwas machen, ob das zu mehr Interesse, zu mehr Wissen, zu mehr Kommunikation über Politik auch führt Und mit Blick auf die Reife haben wir am Ende eigentlich fast nichts gefunden. Wir haben eigentlich schon bei 15-Jährigen gefunden, dass das Interesse ungefähr auf dem Niveau liegt, wie das dann auch bei 19-20-Jährigen der Fall ist. Und so konnten wir sagen, naja, offenkundig ist es nicht so, dass man mit 16, 17 noch nicht das nötige Reif oder die nötige Reife, das nötige Wissen hat. Aber offenkundig macht auch die Wahlberechtigung alleine Menschen nicht unbedingt zu politischeren Menschen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Für uns war das einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, gegeben die föderale Unterschiedlichkeit, die wir eben auch an der Stelle haben, wirklich mal harte Empirie zu sammeln, wie es mit 16, 17-Jährigen im Vergleich zu 18, 19-Jährigen eigentlich bestellt ist.
Inwieweit ist überhaupt dieser föderale Flickenteppich vermittelbar? In dem einen Bundesland, wie wir hatten, dürfen 16- und 17-Jährige wählen, ein paar Kilometer weiter im Nachbarbundesland nicht.
Ja, das finde ich in der Tat einen wichtigen Punkt, der in der Debatte eigentlich kaum eine Rolle spielt. Wir haben Stand heute wirklich sehr unterschiedliche Bundesländer, drei an der Zahl, welche in denen man nur bei Kommunalwahlen mit 16 wählen darf, welche bei denen man bei Kommunal- und Landtagswahlen mit 16 wählen darf und welche, in denen man mit 16 überhaupt nicht wählen darf. Und wie man das eigentlich jungen Menschen vermittelt, warum die einen dürfen, die anderen nicht und ob damit vielleicht auch langfristige Folgen, Frustration, Ärger verbunden sind, das wissen wir eigentlich nicht so genau, aber wir können es auch nicht unbedingt ausschließen. Man kann auch, Herr Siegmund kommt ja aus Schleswig-Holstein, nach Schleswig-Holstein schauen. Da hatten wir 2017/18 so eine Situation, dass im Mai Landtagswahlen waren. Da durften die 16-, 17-Jährigen wählen. Wenige Monate später war die Bundestagswahl. Da durften sie das dann plötzlich wieder nicht tun. Und kurz darauf war die Kommunalwahl. Da durften sie es wieder. Was sendet das eigentlich für Signale an junge Menschen? Was macht es mit ihnen? Das sollte man durchaus im Blick behalten. Denn wir wollen sicherlich nicht, dass die ersten Wahlerfahrungen, die Menschen machen, Frustration schaffen.
Mal sehen, wie das Herr Siegmund erlebt hat als Landesvorsitzender der Jungen Union. Sie waren bei diesen Wahlen schon volljährig, das hat Sie, glaube ich, nicht betroffen. Sie sind 22 Jahre mittlerweile.
Genau, also ich bin stellvertretender Landesvorsitzender, nicht, dass
ja,
ich da am
genau.
Ende Irritation
ja, Entschuldigung, ja, genau, Entschuldigung,
Stellvertreter. Gar kein Problem. Mhm. Nein, also tatsächlich war das ja tatsächlich, also es war insgesamt eine sehr spannende Zeit, weil wir drei Wahlen kurz nacheinander hatten, ja auch Wahlen, die von der Ausgangslage sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich selber durfte tatsächlich nur eine Wahl mich nicht beteiligen, oder meine Stimme nicht mit abgeben. Das war die Europawahl 2014, sozusagen dieser Zeitspanne zwischen 16 und 18. Ich selber habe mich in dieser Zeit sogar schon politisch engagiert, vorrangig in der Schülerunion, aber auch in meiner Schule in verschiedenen Gremien und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich einbringen kann, dass meine Stimme auch gehört wird und hatte tatsächlich da gar nicht das Gefühl, dass Demokratie nur die Stimmabgabe oder die Wahl am Ende ist, sondern tatsächlich ja vielmehr auch aus einer Debatte besteht und ich fand es tatsächlich gar nicht so schlecht, zunächst auch mich in diese Debatte mit einbringen zu können, auch dort meine Akzente zu setzen zu können und dann einige Zeit später dann entsprechend auch die Verantwortung wahrnehmen zu können, wählen zu dürfen.
Ist man sich denn innerhalb der Jungen Union einig oder gibt es da Diskussionen?
Also bei uns im Landesverband wurde die Debatte tatsächlich 2012 geführt. Das ist schon relativ lange her. Da war ich selber tatsächlich auch noch gar nicht mit dabei. Insgesamt, ich habe mich jetzt auch die letzten Tage natürlich noch einmal umgehört, wie die Stimmung zu dieser Frage ist, war das Meinungsbild sehr einhellig, dass man dabei bleibt, dass man gerade bei der Bundestagswahl die Wahlberechtigung weiterhin an die Volljährigkeit knüpfen sollte. Ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, dass man auch in einer Gesellschaft immer über Rechte und Pflichten spricht und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Wahlberechtigung nicht anhand von willkürlichen Kriterien ein Stück weit besetzen und glaube, dass es tatsächlich da ein richtiger Schritt ist, auch zu sagen, wir bleiben dabei, dass es bei der Volljährigkeit bleibt. Wir erleben ja im Rechtssystem insgesamt, dass Minderjährige sehr, sehr gut geschützt werden, sind ja ein Stück weit die heilige Kuh des Zivilrechts, wo man irgendwie auch sagen kann, im Zweifel gewinnt immer der Schutz des Minderjährigen gegenüber auch vielleicht Rechte und Interessen von anderen. Und da finde ich es durchaus komisch, wenn man sagt, ein 16-, 17-Jähriger darf noch nicht alleine zum Beispiel einen Handyvertrag abschließen, soll dann aber schon sozusagen eine wirklich eine große Ehre als Bürger und auch Pflicht natürlich ein Stück weit wahrnehmen, denn wählen zu dürfen.
Und da ist es auch, wenn die Landtagswahl schon für 16-Jährige auch möglich ist, sich daran zu beteiligen, für sie nicht vermittelbar. Das sagen Sie, die sind zu jung, die wissen noch nicht, was sie wählen dürfen oder sollen oder können die Lage nicht abschätzen.
Ja, also wir haben es ja 2017 schon gemacht. Es ist ja uns als Union auch nicht schlecht bekommen in Schleswig-Holstein, das muss man auch ein Stück weit sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass man bei diesen Wahlgrundsätzen durchaus auch mit Prinzipien argumentieren kann. Die Welt in Schleswig-Holstein hat sich natürlich weitergedreht, aber trotzdem glaube ich, dass es insgesamt eine sinnvolle Regelung ist, das an der Volljährigkeit weiterhin zu knüpfen. Und ich würde dort tatsächlich auch zwischen Landesebene und Bundesebene ein Stück weit differenzieren.
Herr Pilger, Sie sind Vorsitzender des Landesjugendringes in Nordrhein-Westfalen, eine Dachorganisation von 25 verschiedenen Jugendverbänden. In Nordrhein-Westfalen sind 16- und 17-Jährige nur bei Kommunalwahlen zugelassen, wie demnächst jetzt am 13. September. Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Jugendverbänden dazu?
In den Jugendverbänden bei uns in NRW ist es eigentlich ziemlich einhellige Meinung, dass das Wahlalter dringend abgesenkt werden müsste. Und zwar auf jeden Fall bei unseren Landtagswahlen und bei den Bundestagswahlen. Denn das ist ja in NRW noch bei 18 Jahren. Und genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, bei uns darf man bei der Kommunalwahl jetzt schon auch ab 16 wählen. Wir halten das nicht für richtig. Und der Landesjugendring NRW fordert sogar eine Wahlalterabsenkung auf 14 Jahren auf allen Ebenen.
Wie ist die Diskussion? Also wenn man da 25 verschiedene Jugendverbände hat, die ja auch ganz verschiedene Stimmen haben, sind die lauter geworden? Setzt sich eine bestimmte Meinung stärker durch?
Also ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen differenzieren zwischen dem, was wünschen wir uns, was wollen wir und was ist realpolitisch machbar. Also aktuell setzen wir uns sehr dafür ein, dass erstmal das Wahlalter für die Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt wird, weil das, glaube ich, auch das ist, was was jetzt irgendwie in den nächsten Jahren möglich ist. Das wird bei uns, wie alles andere eigentlich auch, kontrovers diskutiert. Wir haben sogar Verbände, die eine Abschaffung des Wahlalters überhaupt als Grenze fordern und sagen, naja, eigentlich muss jeder Mensch, egal wie alt er oder sie ist, wählen dürfen. Genau, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, naja, also ganz so radikal wollen wir da nicht vorgehen. Und insofern ist es bei uns immer eine Konsensbildung, die da erfolgt. Und das ist eben gerade die Forderung nach dem 14 Jahren als Wahlalter.
Ein Alter, in dem man schon reif ist, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen?
Absolut. Also entwicklungspsychologische Forschung gehen ja davon aus, dass Kinder und Jugendliche sogar ab 12, 13 Jahren schon in der Lage sind, eben vernünftige Entscheidungen zu treffen. So, und das ist inzwischen, glaube ich, einhellige Meinung. Und ich finde aber, dass man das eigentlich total unabhängig von dieser Frage diskutieren muss, weil, also wir fragen ja auch sonst nicht, ob irgendjemand in der Lage ist, vernünftige Wahlentscheidungen zu treffen, um ihm dieses Recht zu- oder abzusprechen. So, ich finde, es ist alles, allem voran ist es erstmal eine ganz grundlegende Frage der Gerechtigkeit. Wir haben in Deutschland ein allgemeines, gleiches Wahlrecht und wenn da hier in NRW auf jeden Fall ungefähr 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger unter 18 Jahren von ausgeschlossen sind, dann halte ich das für falsch.
Mal sehen, wie das jemand sieht, der genau in dieser Altersgruppe ist. Und zwar am Telefon ist Ivan Krivov, 16 Jahre alt, Mitglied bei den Jungen Liberalen und im Vorstand des Kreisverbandes Göttingen, also in Niedersachsen. Schönen guten Morgen, Herrn Krivov.
Guten Morgen.
Herr Krivov, Sie sind genau die Zielgruppe, um die es geht, was die Absenkung des Wahlalters auf 16 betrifft. Wir haben gehört, es gibt auch andere Forderungen auf 14. Wie stehen Sie selber dazu?
Also ich persönlich bin genauso wie auch die jungen Liberalen für ein Wahlalter ab 16. Die FDP ist es momentan leider noch nicht. Aber wir haben gesehen bei vielen anderen Beschlüssen, beispielsweise die Abschaffung der Wehrpflicht oder aber auch die Cannabis-Legalisierung, dass die Julis schon immer eine Art Vorreiter und treibender Motor der FDP waren. Deswegen möchten wir auf dem Bundesparteitag der FDP am 19. September einen Antrag stellen. Wir wollen das Wahlalter 16 dann endlich zur Beschlusslage der FDP auch machen.
Findet denn Ihre Stimme, also die Stimme der Jungliberalen, Gehör bei der Mutterpartei?
Ja, so wie angesprochen, wir werden den Antrag stellen. Wir werden sehen, wie der Antrag angenommen wird. Aber wir haben auch in der FDP viele prominente Unterstützer, die deutlich älter als 18 Jahre sind. Da sei beispielsweise der stellvertretende Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen zu nennen, Joachim Stamp, oder auch unsere stellvertretende Bundesvorsitzende bei der FDP, Katja Suding. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass der Antrag eingereicht werden kann und wir dort auch eine breite Unterstützung für bekommen.
Was hat Sie selber eigentlich angetrieben, sich schon in so einem jungen Alter politisch zu engagieren?
Das war kurz vor den Europawahlen im Jahr 2019, wo ich den Julis beigetreten bin. Und mit dem Gedanken hatte ich da schon eine ganze Weile sympathisiert, weil mir einfach der leitende Gedanke des Liberalismus sehr gefallen hat, dass der Einzelne im Vordergrund steht und dass er sein Leben auch selbst gestalten können sollte. Dann war quasi der finale Ausschlag, dass unser lokaler FDP-Bundestagsabgeordneter Konstantin Kuhle an meiner Schule war. Und dann wurde ich quasi endgültig überzeugt und bin dann auch eingetreten.
Wie sehen Sie denn insgesamt das politische Interesse und den Wunsch nach Mitbestimmung in Ihrer Altersgruppe? Wie ist es bei Ihren Mitschülern, bei Ihren Freunden?
Also ich sehe in meinem Umfeld einige Jugendliche, die sich politisch engagieren, aber natürlich kenne ich auch viele, die das nicht tun. Letzten Endes ist es den allermeisten Jugendlichen, die ich kenne, egal wie aktiv sie sich jetzt tatsächlich in der Politik engagieren, denen ist allen eine Sache gemein. Ihnen ist es nämlich wichtig, was in Deutschland passiert, ihnen ist es wichtig, was auf der Welt passiert. Sie sind aber frustriert, dass sie kein Mitbestimmungsrecht bei den entscheidenden Wahlen haben, denn man fühlt sich irgendwie ungewollt in der Politik. Man wird auch häufig abgekanzelt, so ein bisschen nach dem Motto, ja, werd du noch mal ein paar Jährchen älter und reifer und dann sehen wir weiter. Und dann finden unsere Argumente nicht einmal Gehör.
Herr Siegmann, können Sie diese Frustration nachvollziehen?
Ja, natürlich ist das, wenn man mit 16, 17 sehr interessiert ist an Politik, sich vielleicht auch schon engagiert in der Politik, frustrierend, wenn man nicht mit abstimmen kann. Aber ich habe vorhin ja auch schon ausgeführt, dass es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, wie man sich in unserer Demokratie einbringen kann. Für uns in Schleswig-Holstein sind ganz wichtig die Kinder- und Jugendbeiräte in den kommunalen Parlamenten, wo man dann ja auch ein Rederecht hat in den kommunalen Parlamenten, aber vor allem auch ein Antragsrecht hat. Und ich glaube, dass wir versuchen sollten, einen Ansatz zu verfolgen, der dazu führt, dass junge Menschen langfristig wählen. Also am besten ihr Leben lang wählen und zu mündigen Bürgern werden. Und ich glaube, dass die Debatte darauf zu verkürzt ist, zu sagen, wir müssen deshalb jetzt zwingend das Wahlalter absenken, sondern da gibt es viele, viele andere Instrumente. In der Studie von Herrn Faas steht ja auch, dass wir ein großes Problem damit haben, dass im Zweifel soziale Differenzen weiter vertieft und weiter verstärkt werden würden. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass politische Bildung der alles entscheidende Schlüssel ist, wo man vielleicht auch noch früher mit anfangen sollte, damit man entsprechend auch politisches Engagement frühzeitig fördert und dann auch sozusagen einen Bürger am Ende mit erhält, der natürlich wählen gehen möchte und der sich auch in unserer Gesellschaft mit einbringt.
Darf ich?
Ja, Herr Faas.
Herr Pilger bin ich.
Entschuldigung, Herr Pilger.
Nee, kein Problem. Da würde ich gerne direkt einhaken, weil also ich würde das total unterstreichen. Auch ich bin überzeugt davon, dass wir mit der politischen Bildung anders früher nicht nur so schulzentriert irgendwie vorangehen müssen. Aber das ist ja kein Grund, das Wahlalter nicht abzusenken. Also das verstehe ich tatsächlich nicht. Also auch ich sehe das so, dass es viele andere Beteiligungsmöglichkeiten geben könnte, wenn man die denn mal strukturell verankert für Kinder und Jugendliche. Aber das ist ja kein Grund, das Wahlalter nicht auch abzusenken.
Nee, ich habe ja auch gesagt, ich halte es für falsch, die Debatte darauf zu beschränken. Warum ich gegen die Absenkung bin, habe ich vorhin ja auch schon ausgeführt. Ich glaube, dass es durchaus problematisch ist, wenn wir in einem Rechtssystem Kinder und Jugendliche ganz besonders schützen, was ich sehr richtig finde. Wir haben ja auch zum Beispiel ein gesondertes Jugendstrafrecht, was angewendet werden kann. Und deshalb, glaube ich, muss man schon aufpassen, dass man in einem Gleichschritt Rechte und Pflichten auch miteinander verteilt. Und deshalb glaube ich, dass es tatsächlich sinnvoll ist, das entsprechend mit der Volljährigkeit zu machen.
Das war aber ja auch nicht immer so und ist ja auch nicht zwingend notwendig so. Und die Volljährigkeit und das Wahlrecht sind nicht immer aneinander gekoppelt gewesen. Und also meiner Erfahrung nach muss man Kinder und Jugendliche vor Beteiligung nicht schützen.
Aber der Punkt, den Herr Siegmund eben zitiert hat, ist natürlich ein spannender. Was ist eigentlich das günstigste Wahlalter, gerade wenn wir diese langfristigen Effekte durchaus uns wünschen? Und Sie haben völlig recht, in unserer Studie weisen wir darauf hin, dass dieses Argument, wenn Kinder und Jugendliche vielleicht noch in schulischen oder elterlichen Kontexten besser eingebettet sind, dort besser erreicht werden können, dort vielleicht auch schneller und besser an Politik herangeführt werden können, dass das zwar richtig ist und das ist durchaus auch ein Argument, was man in der Debatte für die Absenkung in der Literatur anführt, dass man sagt, okay, so 19, 20, 21, das ist eigentlich ein schwieriges Alter, weil da eben sehr viel im Leben junger Menschen passiert und weil dann eben Politik, Wahlen vielleicht so auf der individuellen Agenda ein Stück nach hinten rutschen. Das könnte ein Argument sein, das Wahlalter sogar eher abzusenken, weil das dann noch nicht ganz so turbulent ist. Aber vollkommen richtig, wenn man sich dann überlegt, wer ist denn mit 17 oder auch gerade vielleicht kurz vor der Volljährigkeit, dem Erreichen des 18. Lebensjahres, wer ist denn da noch in der Schule? Dann ist es natürlich eine ganz bestimmte Gruppe. Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen, die das Abitur anstreben. Und das ist der Punkt, den wir in der Studie, die wir zusammen mit der Brenner Stiftung gemacht haben, eben auch nochmal deutlich gemacht haben. Das ist dann alles kein Selbstläufer, sondern es wäre schade, wenn wir am Ende sagen, ja, wir senken das Wahlalter ab, weil wir uns davon bestimmte positive Effekte erhoffen, aber wenn dann die flankierenden Maßnahmen fehlen, um das Ganze einzubetten.
Das wäre ja dann fast schon ein Grund, direkt auf 14 abzusenken, oder?
Ja, auch das, ich meine, ich habe das mit Interesse gehört eben und das ist natürlich, das zieht sich ja schon so eine Weile durch unsere Debatte hier durch. Letztlich könnte man auch sagen, wir gehen auf 13,8 oder, also das ist natürlich alles willkürlich, das ist völlig richtig, wie auch letztlich natürlich die Volljährigkeit eine willkürliche Grenze ist. Insofern, wenn ich den Punkt ganz kurz noch machen darf, das würde ich voll unterstreichen. Wir sollten nicht sagen, nur wer reif ist, darf wählen, weil dann müssten wir generelle Reifetests einführen. Nur unser Anliegen war ein umgekehrtes, zu sagen, wenn man den jungen Menschen vorwirft, sie sind noch nicht reif genug, dann kann man sich es eben schon mal empirisch angucken, ob das überhaupt stimmt, dass die Reife, das Wissen, das Interesse geringer ausgeprägt ist als bei Älteren.
Ich möchte Ivan Krivov noch kurz Gelegenheit geben, eigentlich ja noch Schüler und möglicherweise gleich wieder im Unterricht mit 16 Jahren und Mitglied der Jungen Liberalen. Wie steht es denn um die politische Bildung an der Schule?
Also wenn ich mir mal die Schule angucke, viele Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich vor den Wahlen im Unterricht intensiv mit den Wahlprogrammen der Parteien und dem Wahlsystem. Das heißt, ich würde sagen, dass sie vermutlich sogar teilweise besser vorbereitet sind als viele ältere Wählerinnen und Wähler. Und deswegen würde ich sagen, dass man den Effekt auf jeden Fall, also natürlich muss man den berücksichtigen, aber was die politische Bildung angeht, da können wir natürlich noch Aufholbedarf, da haben wir Aufholbedarf. Wir müssen den desolaten Zustand unseres Bildungssystems verbessern. Das ist keine Frage, da gibt es viel zu tun. Das ist aber für mich kein Grund zu sagen, dass man jetzt 16-Jährige oder 16- bis 18-Jährige von der Wahl ausschließt, denn viele von denen haben ihre politische Meinung, viele von denen haben ihre Forderungen und da pauschal Unreife zu unterstellen, finde ich nicht zielführend.
Da diskutieren wir nachher weiter darüber. Vielen Dank, Herr Krivov, dass Sie uns da mit unterstützt haben mit Ihrer Meinung, die Meinung der jungen Liberalen im Kreisverband Göttingen. Und wir diskutieren gleich nach den Nachrichten weiter. Rufen Sie uns weiterhin an 00800 44644464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre betrifft, sind Sie dafür oder dagegen? Wir sind gespannt auf Ihre Stimme. Weiter geht es mit der Lebenszeit und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Soll man schon mit 16 Jahren den Bundestag wählen dürfen? Auf Kommunal- und Landesebene wurde das Wahlalter in einigen Bundesländern ja schon gesenkt. Grüne, SPD und Linke wollen das auch auf nationaler Ebene. Warum nicht, sagen die einen, denn junge Menschen dürfen mit 16 Jahren ja auch Vollzeit arbeiten, Steuern zahlen oder eine Partei gründen. Doch eine Absenkung des Wahlalters ist umstritten. Können 16- und 17-Jährige schon die Folgen ihrer Wahl abschätzen? Sind sie politisch gut genug informiert, um sich eine Meinung zu bilden? Volles Stimmrecht schon ab 16. Muss das Wahlalter gesenkt werden? Das fragen wir heute in der Lebenszeit und wir sind gespannt auf Ihre Stimme. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich möglicherweise als 16- oder 17-jährige Wählerin oder Wähler schon gemacht auf kommunaler oder Landesebene? Wie viel politisches Wissen ist Ihrer Meinung nach erforderlich? Wie viele Möglichkeiten der Mitbestimmung sollte es in welchem Alter geben, um Einfluss nehmen zu können auf Regierungsbildungen? Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 44644464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Sibylle Kölmel, die hat sich schon einmal in Bayern umgehört, was dort die Menschen denken über das Wählen mit 16.
Ich finde es jetzt nicht gut, weil die Jugendlichen, die lassen sich da viel von Fake News und allem fehlleiten, sage ich jetzt mal einfach so. Und also ich bin jetzt auch der Meinung, dass es zu früh, ich glaube, dass die das einfach das Verständnis noch gar nicht haben.
Also ich bin selber erst 19, ich glaube mit 16 hätte ich jetzt noch nicht unbedingt wählen wollen.
Grundsätzlich ist gegen die Senkung des Wahlalters nichts einzuwenden. Bedenken ergeben sich allerdings daraus, inwieweit die Jugendlichen so weit in ihrer Meinung gefestigt sind, dass sie die Auswirkungen ihres Verhaltens durchaus abschätzen können und daraus auch die richtigen Schlüsse ziehen.
Wenn es Jugendliche sind, die sich dafür interessieren, wäre mir das egal. Aber diesen Unterschied kann man ja nicht machen.
Ich denke auch, dass es zu jung ist einfach. Die Jugendlichen haben nicht die Erfahrung und befassen sich nicht so mit Politik.
Ich bin selber 17 und wäre kein Problem.
Ich finde 18 okay. Ich habe selber zwei Kinder. Meine Tochter wäre bereit gewesen, aber mein Sohn nicht.
Er sieht ja, was täglich letztendlich in der Welt passiert. Und wenn er mit seiner Stimme letztendlich der Politik auch schon helfen kann oder der Partei, die er letztendlich unterstützen will, bin ich auf jeden Fall dafür.
Ich würde sagen, mit 16 zu jung, weil sie die politische Landschaft noch gar nicht richtig unterscheiden können und vielleicht auch oder sogar ganz negativ beeinflusst werden. Ich denke da an AfD und so weiter.
Ja, ein buntes Stimmungsbild aus Bayern war das, das ich hier in unsere Runde reingeben möchte. Professor Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin. Sie haben ja auch vorhin schon von Ihrer Studie erzählt, die Sie gemacht haben in Brandenburg und Sachsen, wo man ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat, eben als 16-Jährige auch schon zu wählen bei einem Landtag. Wie, wenn Sie das hören, sind das die Argumente, die oft kommen, die Klassiker sind?
Ja, durchaus. Es ist, finde ich, auch wichtig gewesen bei den O-Tönen, dass man merkt, die öffentliche Meinung ist durchaus skeptisch an der Stelle. Also wenn Sie Bevölkerungsumfragen, wir haben ja in unserer Studie nur junge Menschen bis einschließlich 24 befragt, aber wenn Sie sich Bevölkerungsumfragen anschauen, dann finden wir eigentlich eher eine Skepsis gegenüber einer Wahlalterabsenkung. Also nicht so, dass sozusagen flächendeckend da große Euphorie besteht. Und in der Tat, die Argumente sind ja angeführt worden, wobei wir sie eben auch in so ein paar Stellen mal prüfen wollten. Also Fake News sind gefallen. Können junge Leute eigentlich eine gefestigte Wahlentscheidung treffen? Da wäre ich tatsächlich immer ein Stück weit vorsichtig. Also gerade wenn es so um Anfälligkeit für Fake News oder für Lügen letztlich auch geht, bin ich nicht sicher, ob da wirklich das Altersargument dasjenige ist, das ich als erstes anführen würde. Und mit Blick auf dieses Gefestigte kann man natürlich auch sagen, naja, natürlich sind, das zeigen auch entsprechende Studien, die es schon länger gibt, junge Menschen in ihrem Wahlverhalten noch weniger festgelegt, offener, damit auch beeinflussbarer, aber ist das eigentlich eine schlechte Sache? Weil man kann natürlich auch sagen, okay, wenn wir beobachten, je älter ich werde, desto stärker kristallisieren sich eben doch meine politischen Meinungen, meine Einstellungen, vielleicht auch meine Wahlabsichten aus, dann ist Wahlen, wenn man es mal etwas zugespitzt formuliert, eigentlich eine ziemlich langweilige Sache, weil ich doch in der Regel das Gleiche wähle, sodass eigentlich gerade diese Dynamik, dieses Reagieren auf die jeweiligen Umstände der Zeit durchaus auch was Positives sein kann. Also insofern würde ich selbst diesen Punkt, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Beweglichkeit sehen, gar nicht per se skeptisch sehen.
Da kann ich vielleicht mit einer Erfahrung anknüpfen. Wir als Landesjugendring und als Deutscher Bundesjugendring vor allen Dingen führen ja schon seit einigen Jahren die sogenannten U-Wahlen an. Also jetzt gerade in NRW die U16-Wahlen, wo wir also Kindern und Jugendlichen in unserer Organisation, die noch nicht wahlberechtigt sind, die Chance geben, ihre Stimme abzugeben. Wir haben in NRW jetzt 200 Wahllokale insgesamt eingerichtet. Bis heute Abend können Stimmen noch abgegeben werden. Und die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen da tatsächlich, dass Kinder und Jugendliche, genau wie Sie das gesagt haben, überhaupt nicht extremer wählen. Das war ja eine der letzten Stimmen in dem Interview gerade. Das ist nicht der Fall.
Ist es nicht so, dass eine Partei besonders gut abschneidet oder?
Nee, ich meine extremer am Rand, also weder extrem links oder extrem rechts. Es gibt natürlich Unterschiede so zu den, also es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie ungefähr deckt mit dem, was sonst auch im Land gewählt wird. Zum Beispiel war bei einer der letzten U-Wahlen die Tierschutzpartei viel weiter vorne, als das irgendwie, glaube ich, jemals in offiziellen Wahlergebnissen der Fall gewesen ist. Aber das ist ja auch gerade der Punkt. Weil wenn wir sagen, dass Kinder und Jugendliche als eigenständige Lebensphase vollwertige Subjekte sind und nicht nur Objekte, wenn wir ihnen also zugestehen, dass sie eigene Interessen und eigene Bedürfnisse haben, und das ist ja pädagogisch auf jeden Fall inzwischen Konsens, so dass Jugendliche und Kinder nicht nur unfertige Erwachsene sind, so, sondern eben eigenständige Subjekte, dann müssen wir auch zugestehen, dass Kinder und Jugendliche eigene Interessen haben, und die sind natürlich unterrepräsentiert, wenn sie nicht wählen können, so, weil aufgrund des demografischen Wandels, das ist auch klar, wird die Gesellschaft immer älter und insofern entscheiden immer ältere Menschen über die Themen, die junge Menschen viel länger betreffen. So, also ich glaube, dass das auch von dieser Logik her dringend notwendig ist, daran was zu ändern.
Das ist ja ein Argument, was man öfter hört, aufgrund des demografischen Wandels. Und selbst wenn alle 16- bis 18-Jährigen zur Wahlurne gehen würden, wäre, wie immer es ausfällt, das nur würde kaum ins Gewicht fallen, weil die Gruppe relativ klein ist. Am Telefon begrüße ich jetzt außerdem noch Ulrike Scharf, Landesvorsitzende der Frauenunion Bayern und Mitglied des Bayerischen Landtags für die CSU. Guten Morgen, Frau Scharf.
Guten Morgen.
Frau Scharf, in Bayern ist die Situation ja ganz eindeutig. Egal ob Kommunal-, Landtagswahl oder Bundestagswahl, hier muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um seine Stimme abgeben zu dürfen. Nun verfolgen Sie ja auch die Diskussion. Können Sie nachvollziehen, dass der Ruf nach einer Absenkung des Wahlalters gerade wieder lauter wird?
Ja, wir erleben ja diese Diskussion auch immer wieder im Bayerischen Landtag. Es gibt immer wieder Anträge, darüber zu diskutieren und abzustimmen. Aber mehrheitlich hat sich bei uns immer klar rauskristallisiert, dass die Knüpfung oder die Koppelung an die Volljährigkeit das Entscheidende ist. Ich glaube, wir reden beim Wahlrecht auch immer ein bisschen salopp über dieses Recht. Denn eigentlich, wenn wir uns darauf besinnen, ist es unser oberstes Recht in der Demokratie und damit das grundlegende demokratische Recht der Staatsbürger, eine Staatsgewalt zu legitimieren und damit auch Mitverantwortung an politischen Entscheidungen zu treffen. Und da ist für uns die klare Orientierung die Volljährigkeit.
Und diese Volljährigkeit, die beeinflusst bestimmte Rechte und Pflichten, die damit einhergehen, Strafmündigkeit ist ein Stichwort, was gefallen ist, das sehen Sie auch so, dass das nicht veränderbar ist?
Ja, wir haben eine klare Rechtsordnung, die sich an der Volljährigkeit orientiert. Sie haben es angesprochen, Strafmündigkeit, Vertragsabschlüsse, aber auch unser bürgerliches Recht hat die klare Einordnung und Orientierung, die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit an 18 zu knüpfen. Und das wäre nicht konsequent oder es würde dem auch nicht gerecht werden, wenn wir das Wahlrecht Personen zuteilen, die in anderen Rechtsbereichen und Rechtsordnungen als nicht ausreichend reif angesehen werden. Das heißt, das Thema Reife und politische Urteilsfähigkeit und damit auch Rechte und Pflichten sind bei uns klar an die Volljährigkeit geknüpft. Und ich halte das auch für die Klarheit und die Orientierung daran. Im Übrigen gibt es ja auch Möglichkeiten, sich als junger Mensch, als Jugendlicher, Stichwort Jugendparlamente, an politischen Diskussionen mit zu beteiligen. Also das, was ich heute schon an Argumenten gehört habe, von wegen Frustration, trifft für mich nicht ganz zu. Denn ich kenne viele Kommunen, die Jugendparlamente einrichten und sich sehr wohl mit den Jugendlichen und deren Interessen auseinandersetzen und deren Stimme ernst nehmen und hören.
Ich möchte jetzt Nils Heuer Gelegenheit geben, hier an dieser Diskussion teilzunehmen. Ein Anrufer aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Heuer.
Schönen guten Morgen.
Herr Heuer, wie ist Ihre Meinung bezüglich der Absenkung des Wahlalters?
Also ich würde dem Ganzen auf jeden Fall positiv gegenüberstehen, weil ich glaube, dass letztlich jeder, und ich glaube 16-Jährige sind sehr wohl in der Lage, sich über die politischen Verhältnisse eine Meinung zu bilden und Wahlprogramme zu lesen, zu verstehen. Zumal das ohnehin, leider Gottes ja, oder leider Gottes nicht unbedingt, aber das ist ja ohnehin nicht die Basis, um an einer Wahl teilnehmen zu dürfen. Und ich glaube, jeder sollte da die Chance haben, über seine Zukunft zu gestalten. Und mit dem demografischen Wandel wurde gerade schon angesprochen, dass junge Leute halt überwiegend von Älteren repräsentiert werden. Und ich glaube, je jünger man ist, desto weniger ist man bereit, seine Ideale für wirtschaftliche Sicherheit irgendwie aufzugeben. Und ich weiß nicht, ich würde es interessant finden zu sehen, wo wir jetzt gerade auch im Umweltkontext stünden, wenn die Babyboomer schon mit 16 hätten wählen dürfen. Weil ich glaube, da hätte das vielleicht jetzt andere, oder würden wir schon definitiv weitergekommen sein.
Ich möchte es gleich mal in die Runde geben, dieses Argument, was ja immer noch da ist, auch mit dem demografischen Wandel, die Gestaltung der Zukunft. Wir haben einen großen Teil an Wählern, die eben älter sind und vielleicht nicht mehr ganz so viel Lebenserwartung haben, aber die durchaus mit ihren politischen Entscheidungen nachhaltig die politische Landschaft prägen. Frau Scharf, ist das ein Argument, wo Sie sagen, naja, das stimmt schon, die Stimme der Jungen, auch wenn sie in Jugendparlamenten vielleicht zum Wort kommt, kann da nicht mit ihrer Stimme Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen?
Naja, ich denke, man ist ja auch mit 18 dann noch jung genug, um diese Meinung mit einzubringen. Ich glaube einfach, dass die politische Urteilsfähigkeit durchaus eine gewisse Reife braucht. Das setzt natürlich auch ein Bildungssystem voraus, das uns dahin führt, das junge Menschen dahin führt, politische Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Und für mich ist die Volljährigkeit einfach auch aufgrund der Knüpfung an das Wahlrecht das ganz Entscheidende. Ich denke, Jugendliche haben durchaus die Möglichkeit und sie sind auch befähigt. Und so wie wir das heute auch schon gehört haben, es gibt sicherlich Jugendliche, die mit 16 sehr politisch interessiert sind und hier klar ihre Entscheidung treffen könnten. Aber es gibt auch einen anderen Teil, der nicht in diesem Reifeprozess so weit ist. Und deshalb stellt sich ja auch immer die Frage, wie würden wir denn umgehen mit einem Wahlrecht mit 16. Müsste das die Zustimmung der Eltern dann noch mit voraussetzen? Also hier stellen sich einfach viele Fragen in der Konsequenz, wie wir mit einem Wahlrecht unter 18 umgehen, das für mich nicht stimmig ist in unserer gesamten Rechtsordnung, in unserer ganzen Mündigkeit.
Frau Schaaf, darf ich Sie vielleicht mal kurz fragen, wie würden Sie denn dann mit Menschen umgehen, die jetzt 19 oder 20 oder vielleicht auch 30 oder 40 sind und die vielleicht noch nicht die Urteilsfähigkeit erreicht haben, die Sie jetzt anlegen? Also konsequenterweise müssten Sie ja dann auch Instrumente vorschlagen, um diese Menschen von der Wahl auszuschließen, oder?
Ja, ich denke, die politische Willensbildung ist etwas, wofür auch die Parteien zuständig sind. Und alle Parteien haben auch Jugendorganisationen. Also diese Vorbereitung liegt ganz eindeutig in unserer demokratischen Ordnung auch über unser Parteiensystem. Zunächst in der Schule, in der Bildung, im Bildungswesen, aber dann natürlich auch über die politischen Parteien.
Ja, aber das beantwortet ja meine Frage nicht. Also die Frage ist ja, wenn jemand vielleicht an dieser Meinungsbildung nicht partizipieren konnte. Ja, also wenn irgendjemand, weil das System vielleicht doch nicht alle Menschen restlos irgendwie abdeckt, wenn irgendjemand also in dem Maßstab, den Sie gerade anlegen, eben noch nicht so urteilsfähig ist, wie auch immer Sie das messen möchten, was passiert dann?
Ich denke, wenn jemand das Recht, wählen zu gehen, auch nutzen möchte, dann setzt es voraus, sich ein bestimmtes Bild auch zu machen. Und in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sich einzubringen, an diesem Willensbildungsprozess teilzunehmen. Ich glaube nicht, dass das Wahlrecht einfach nur genutzt wird, unabhängig jetzt vom Alter, zu sagen, ich gehe wählen, ich gebe meine Stimme ab, ohne einen Funken darüber nachzudenken, wie sich eine bestimmte Partei aufstellt, wie die Programme.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Und ich, also ja, wirklich.
Das heißt, die Leute, die wählen gehen, die haben sich entsprechend vorher auch informiert. Kann man das so sehen? Wie sehen Sie das, Herr Siegmann, als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union? Sind Sie natürlich politisch einbezogen in die Arbeit? Aber merken Sie auch, dass diese Information durchaus gesucht wird unter jungen Leuten und dann auch aktiv genutzt?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich bin die vergangenen Jahre sehr, sehr viel auch an Schulen unterwegs gewesen, bei verschiedenen Projekten zum Thema Demokratie, aber eben auch zu Podiumsdiskussionen, natürlich in Vorbereitung auf die Wahlen. Und dort erlebe ich immer wieder, dass ganz, ganz viele Jugendliche interessiert sind, aber eben auch leider ein Großteil das überhaupt nicht ist. Und deswegen habe ich ja vorhin auch sozusagen so sehr den Fokus auf politische Bildung gelegt, weil ich eben glaube, dass wir da tatsächlich deutlich mehr machen müssten, um entsprechend auch die Leute auf Wahlen vorzubereiten. Und ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht das Argument, was man auch noch anführen kann auf die Nachfrage, die gerade kam, dass natürlich auch ein Stück weit Reife ein Kriterium dabei ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder 16-, 17-Jährige nicht die Reife hat, auch entsprechend eine verantwortungsvolle Wahl zu treffen. Aber das Problem ist eben schon, dass man natürlich nicht jedes Mal das individuell prüfen kann. Das würde auch eine Wahl natürlich ungemein beeinflussen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der in die völlig falsche Richtung geht. Und man muss versuchen, dort irgendwie objektive Kriterien zu bekommen. Und ich glaube schon, dass ein Stück weit Alter dort ein Faktor sein kann. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass mir Jugendliche vielleicht ein, zwei Jahre, nachdem man an einer Schule war, eine Nachricht schrieben oder sich irgendwie gemeldet haben und gesagt haben, naja, ich habe das damals tatsächlich nicht überblicken können, was passiert ist. ist und sozusagen auch dann durch Erfahrungen, die man vielleicht in den Jahren gesammelt hat, ist das etwas anders geworden, das Licht ist etwas anders darauf geworden und deshalb glaube ich tatsächlich, dass man das gar nicht schlecht ist, wenn man das weiterhin an die Volljährigkeit mit 18 Jahren knüpft. Und vielleicht dazu noch einen Punkt, wir haben ja vorhin auch über das Thema Beeinflussbarkeit gesprochen. Ich bin, wie gesagt, seit vielen Jahren an Schulen unterwegs und hatte immer das Gefühl, dass eine sehr, sehr positive Diskussionskultur gelebt wurde, dass die meisten Schüler sehr interessiert waren, auch einige sehr klar ihre Meinung gesagt haben, vielleicht auch eine Meinung gesagt haben, die nicht meine ist, aber man sehr gut auch sozusagen in einer offenen Diskussionskultur miteinander umgegangen ist. Und letztes Jahr war es tatsächlich ein Stück weit anders. Da gab es ja ein spannendes Video von Rezo und ich habe in den Wochen danach mehrere Podiumsdiskussionen machen müssen und ich sag mal, das war keine super angenehme Woche, auch für mich persönlich. Gar nicht, weil ich das Video sozusagen in der Form, wie es gemacht wurde, nicht nur nicht gut finde, sondern auch tatsächlich sich ja auch so ein bisschen das mit Halbwahrheiten, auch teilweise ja mit Fake News unterfüttert wurde und das tatsächlich dazu geführt hat, dass sich die Schüler das angeguckt haben. Das ist natürlich auch richtig und gut, aber dass das dazu geführt hat, dass man danach nicht mehr bereit war, eine offene Debatte zu führen. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, das man angehen muss. Und deshalb glaube ich, dass gerade auch in diesem Alter politische Bildung so wichtig ist. Und deshalb sollten wir auch darüber diskutieren, dass nicht nur Kinder und Jugendliche, die auf das Gymnasium gehen, die das Abitur anstreben, diese in diesem Altersbereich erhalten. Frau Scharf hat eben ja auch schon die politischen Jugendorganisationen angesprochen. Da kann man sicherlich noch einiges machen. Aber wir sollten auch darüber diskutieren, wie man vielleicht in berufliche Bildung stärker auch ein Element der politischen Bildung einbringen kann.
Aber dieser Aspekt der Volljährigkeit, der ist natürlich ein spannender. Also Sie haben ja eingangs gesagt, wir hatten ein 50-jähriges Jubiläum der Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 und kurz danach hat man dann eben auch die Volljährigkeit von 21 auf 18 gesenkt. Also das ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Und wir haben eben auch eine Situation, wo es in einigen Bundesländern diese Absenkung gegeben hat. Man muss dazu sagen, in diesen Bundesländern mit abgesenktem Wahlalter reden wir immer nur vom aktiven Wahlrecht. Also die jungen Menschen mit 16, 17 dürfen dann wählen. Sie dürfen nicht gewählt werden. Das passive Wahlrecht ist dort also in der Tat an die Volljährigkeit geknüpft. Und das macht es alles vielleicht so ein Stück weit unästhetisch und auch unübersichtlich. Das finde ich nicht schön. Insofern hätte ich überhaupt nichts gegen ein einheitliches, auch an die Volljährigkeit geknüpftes Wahlalter. Nur man muss einfach feststellen, das ist nicht das, was wir als Realität im Land aktuell haben. Und das bringt uns dann schon, ich glaube, Herr Pilger, Sie hatten es eingangs auch schon mal gesagt, wir haben den Grundsatz eines allgemeinen Wahlrechts und warum wir den dann in manchen Bundesländern anders auslegen als in anderen, das ist dann schon begründungspflichtig gegenüber denen, denen wir das Wahlalter oder das Wahlrecht, Entschuldigung, letztlich dann vorenthalten.
Ich bin gespannt, was Katrin Böttcher dazu zu sagen hat, die uns auch aus Berlin anruft. Schönen guten Morgen, Frau Böttcher.
Guten Morgen.
Wie sehen Sie es? Sollte man das Wahlalter absenken oder nicht? Was sind für Sie da Kriterien?
Ja, ich bin, wie ich ja schon geschrieben habe, da auch eher skeptisch. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt beide über 20 und ich hatte ja auch geschrieben, die sind doch inzwischen als Wahlhelfer immer aktiv und interessieren sich dafür. Die haben sich auch schon früher dafür interessiert. Wir haben viel da auch immer diskutiert. Und das finde ich eigentlich dann das Interessantere. Die selber sagen auch ab 18, weil sie kennen ja ihre Altersgenossen. Und da hat zum einen mit der Reife zu tun, aber zum anderen, was ich finde, eben auch mit der Verantwortung, die man dann hat. Und für die man einstehen muss. Und das hat man einfach mit 16 und 17, hat man das nicht. Man ist noch nicht strafmündig, man ist noch nicht voll geschäftsfähig. Das sind alles so eine Sachen. Und ich finde das dann eher besser, wenn man diese andere Variante macht und sagt, man hat ab Geburt ein Wahlrecht und das nehmen dann die Eltern wahr. Und dann kann man natürlich viel mehr als Jugendlicher auch Einfluss nehmen, weil man ja auch seine Eltern beeinflussen kann.
Aber wie stellen Sie sich das vor, Wahlrecht ab Geburt? Das heißt, Sie als Mutter oder auch Vater der Kinder würden stellvertretend das in Anspruch nehmen und irgendwann würden die Kinder vielleicht sagen, keine Ahnung, mit 12, so Mama, Papa, jetzt will ich aber selber das Kreuz machen.
Mit 12, also ganz ehrlich, es gibt sicherlich Einzelfälle. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht pauschal allen Jugendlichen unterstellen, dass sie nicht reif sind. Aber man kann ganz genauso wenig den Jugendlichen unterstellen, dass sie reif sind. Wir haben regelmäßig, als die Kinder kleiner waren oder Jugendliche waren, diese Feiern bei uns zu Hause gehabt, weil unsere kleine Tochter war sehr feierfreudig und ich hatte massenhaft Jugendliche immer da. Das ist eine andere Sichtweise auf die Welt, ist ja logisch. Die überblicken teilweise viele Sachen nicht. Sie haben ja auch keine Zwänge. Sie wissen ja auch gar nicht, was teilweise vonnöten ist. Und deswegen bin ich da skeptisch und denke, in Verhandlungen mit den Eltern kann man da vielleicht mehr erreichen. Ansonsten würde ich es so lassen, wie es ist. Immer gekoppelt an die Volljährigkeit.
Wie haben Sie es denn bei Ihren Töchtern erlebt? Vorhin fiel das Stichwort Beeinflussbarkeit auch durch Medien. Ah. Wir haben von dem Rezo-Video gehört. Ja. Ist das genutzt worden von Ihren Töchtern? Sind die im Netz viel unterwegs, um sich auf dort auch politisch zu informieren?
Ja, durchaus. Na, vor allen Dingen durch Freunde. Also wie gesagt, ich habe Mädchen, die sind im Netz nicht so viel unterwegs, eher doch dann analog. Aber das durchaus. Und beeinflussbar sind Erwachsene auch. Das, finde ich, ist nicht das entscheidende Argument. Für mich ist wirklich das entscheidende Argument, muss ich dafür gerade stehen, was ich entscheide. Das ist für mich das entscheidende Argument.
Darf ich da nicht vielleicht... Entschuldigung, ja. Ich finde das total spannend, dass Sie das sagen, weil das ja auch an vielen Stellen jetzt schon durchgeklungen ist, dieses Argument, ja, es gibt ja auch bestimmte Pflichten und man muss die Rechte an Pflichten koppeln. Und da frage ich mich tatsächlich, aber warum? Also weil die Volljährigkeit und auch das Strafrecht, das ist ja letztendlich eine Schutzfunktion. Das dient dazu, um Kinder und Jugendliche vor entwicklungsschädlichen Dingen nochmal ganz besonders in ihrer Entwicklung zu schützen. Aber das Wahlrecht... Davor müssen Kinder und Jugendliche doch nicht geschützt werden, glaube ich, ja. Und ich glaube, die Frage nach Verantwortung, die stellt sich ja dann auch.
Warum muss ich denn die Kinder durch diese besonderen Schutzfunktionen schützen? Weil sie eben noch nicht einschätzen können, was in vielen Dingen die Folgen sind.
Nee, ich glaube, weil die Folgen, die aus einer falschen Entscheidung resultieren können, für sie persönlich entwicklungsbenachteiligend sein könnten. Ja, also im Strafrecht zum Beispiel, wenn ich jetzt mit 14, 15 Jahren eine Straftat begehe, dann komme ich ins Gefängnis und das wird dieses Kind, diesen Jugendlichen in seiner Entwicklung so weit zurückwerfen, dass er das nie mehr aufholen kann. So. Aber das ist doch bei einer Wahl überhaupt nicht der Fall.
Oh, ich finde Wahlen sehr, sehr wichtig und auch sehr, wie gesagt, da kann man eine ganze Menge mit erreichen und die Folgen können wirklich auch wirklich entscheidend sein. Ich lebe, wie gesagt, in Berlin, bin sehr verankert in Brandenburg, da komme ich her. Da sind junge Leute durchaus mit sehr teilweise extremen Meinungen unterwegs und die machen dann schon einen Unterschied.
Das nehme ich gleich mal zum Anlass, das weiter in die Runde zu geben. Frau Böttcher, vielen Dank für Ihre engagierte Teilnahme an unserer Diskussion. Wie groß ist der Unterschied, den das macht, dass wenn Jugendliche mit 16 wählen können? Wie schwer wiegt das, Herr Faas?
Naja, wir sprachen ja schon über den demografischen Wandel und man muss schon realistisch sehen, wenn ich jetzt die beiden Kohorten, die 16- und 17-Jährigen, zur Gruppe der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger dazu nehme, dann stellt es jetzt nicht plötzlich die Wahlbevölkerung insgesamt irgendwie auf den Kopf. Das ist eine moderate, größenmäßig moderate Erweiterung. Und noch dazu muss man sagen, es gibt einen relativ engen Zusammenhang zwischen Alter und Wahlbeteiligung, sodass man auch nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass junge Leute, aber das geht jetzt gar nicht nur mit Blick auf 16-, 17-Jährige, sondern das ist die eigentliche Problemgruppe mit Blick auf die Wahlbeteiligung, sind eher so die 21- bis 25-Jährigen. Dort sehen wir tatsächlich die niedrigste Wahlbeteiligung in allen Alterskohorten. Aber in Summe heißt es jedenfalls, diese, sagen wir mal, leicht auf Angst abzielenden Argumente, dass da plötzlich ganz schlimme Dinge passieren, da muss man doch sagen, realistisch bleiben. Da kommt eine Gruppe dazu. Das ist auch für Parteien ein Anreiz, sich um diese Wählerinnen und Wähler zu kümmern. Und damit insgesamt vielleicht gar keine schlechte Sache.
Da haken wir gleich nach den Nachrichten wieder ein. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Volles Stimmrecht, schon ab 16 muss das Wahlalter gesenkt werden. Das ist unsere Frage, die wir hier weiterhin diskutieren wollen bis 11.30 Uhr.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Vor 50 Jahren, wir haben uns schon gehört, wagte man unter Willy Brandt mehr Demokratie und setzte das Mindestwahlalter von 21 auf 18 Jahre. Wir wissen jetzt, die Grünen, die SPD, die Linken, die wollen schon 16-Jährigen das Wahlrecht auch auf Bundesebene geben. Ein überfälliger Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit, sagen die einen. Andere bezweifeln die politische Reife der Jugendlichen. Darüber diskutieren wir weiterhin in der Lebenszeit noch bis 11.30 Uhr. Volles Stimmrecht schon ab 16. Muss das Wahlalter gesenkt werden. Geben auch Sie Ihre Stimme ab? Wir haben ja auch schon einige Stimmen gehört. Diskutieren Sie mit, was spricht Ihrer Meinung nach dafür, was dagegen? Rufen Sie uns weiterhin kostenlos an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich stelle Ihnen an dieser Stelle noch mal kurz unsere Diskussionsrunde vor. Das ist einmal Professor Dr. Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, der uns zugeschaltet ist. Außerdem bei mir im Studio Max Pilger, Vorsitzender des Landesjugendringes in Nordrhein-Westfalen und Felix Siegmund, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Das ist unsere Runde und wir haben viele Mails bekommen. Zum Beispiel möchte ich zitieren Silke Hase. Sie schreibt, ich habe mehrere Jahre an einer demokratischen Schule gearbeitet, in der jedes Mitglied der Schule eine Stimme in der Schulversammlung hatte und kann nur sagen, dass es wirklich beeindruckend ist zu beobachten, wie ernsthaft und verantwortungsvoll Kinder und Jugendliche im Schulalter sich ihre Meinung bilden und ihre Stimme abgeben. Die Fridays for Future-Bewegung hat im letzten Jahr doch klar gezeigt, wie verantwortlich sie eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen fühlt. Sie sollten ihre Stimme auch abgeben können, wenn sie wollen, so wie die Menschen, die keine Meinung haben oder die sie nicht abgeben wollen, auch nicht wählen dürfen. Das meint Silke Hase und das möchte ich mal in die Runde geben. Wie steht es um die politische Bildung? Wir haben schon gehört, in den Schulen kann man Kinder erreichen, Jugendliche erreichen, wenn aber die Schule schon vorbei ist, man in der Ausbildung ist. Herr Faas, da sagen Sie ja auch in Ihrer Studie, ist die Erreichbarkeit nicht mehr so gegeben, was die politische Meinungsbildung betrifft.
Ja, in der Tat. Da kommen dann natürlich Berufsschulen potenziell ins Spiel oder auch Universitäten, je nachdem, welchen Ausbildungsweg sie einschlagen. Aber wir haben es ja eben auch schon gehört. Es gibt natürlich im schulischen Kontext auch sehr schöne Möglichkeiten, Wahlen zu simulieren, auf Wahlen vorzubereiten. Insofern ist das tatsächlich in der einschlägigen Debatte immer auch ein Argument, dass diese jungen Jahre vielleicht tatsächlich noch günstigere Umstände schaffen. Man kann dann einerseits auf den Unterricht schauen, natürlich, wo bestimmte Dinge eben besprochen und auch vielleicht eingeübt werden können. Aber es hat natürlich auch nochmal so einen kommunikativen Aspekt. Ich rede eben dann auch mit 16-, 17-Jährigen, die auch zum ersten Mal wählen dürfen, vielleicht in der Pause oder nach der Schule oder wo auch immer. Also auch das sollte man nicht unterschätzen, dass es dort durchaus noch diese Netzwerkeffekte gibt. Und mit Blick auf die politische Bildung, wir haben in unserer Studie, Sie haben es ja angesprochen gerade, auch den Wahl-O-Mat beispielsweise angeschaut, der ja ein sehr reichweitenstarkes Instrument der politischen Bildung ist. Der wird oft so ein bisschen belächelt, weil er doch sowas Spielerisches hat, sicherlich auch Komplexität an vielen Stellen reduziert. Aber wir konnten sowohl bei den 16-Jährigen in Brandenburg als auch bei den 18-Jährigen in Sachsen, die also gerade wahlberechtigt geworden sind, tatsächlich feststellen, dass sie auf solche Informationsangebote dann zurückgegriffen haben. Also da gibt es ein Informationsbedürfnis und dann müssen wir, wenn wir denn uns als Gesellschaft für ein Wahlalter 16 entscheiden, letztlich auch sicherstellen, dass es Angebote, Formate gibt, die diese Bedürfnisse dann auch bedienen.
Ich bin mal gespannt, was unsere nächste Hörerin dazu sagt. Helena Eckstein, 17 Jahre lese ich aus Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen. Frau Eckstein, wie ist es mit der schulischen Bildung? Sie sind Abiturientin. Haben Sie viel mitbekommen in der Schule diesbezüglich?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch viel im Unterricht über die aktuelle politische Lage gesprochen und wurden auch zum Beispiel durch Juniorwahlen in der Oberstufe relativ gut auf solche Wahlsituationen vorbereitet.
Und jetzt dürfen Sie auch wählen in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es am 13. September die Kommunalwahl, ein Angebot, das Sie nutzen werden?
Ja, auf jeden Fall. Auch aus meinem Umfeld kenne ich jetzt keinen, der jetzt Erstwähler ist und dieses Angebot nicht wahrnehmen würde.
Was halten Sie von dem Argument, was ja oft kommt, viele Schüler sind vielleicht noch gar nicht reif, sich da eine Entscheidung, eine politische Meinung zu bilden?
Da denke ich, dass diese Reife auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun haben muss. Auch das politische Interesse ist ja nicht unbedingt altersabhängig. Da kann ein 16-Jähriger, denke ich, genauso politisch interessiert oder reif für eine Entscheidung sein wie eben ein Älterer. Und auch in meinem Umfeld habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele sich sehr politisch engagieren und interessieren und eben auch sehr wohl wissen, was eben hinter einer solchen Entscheidung steckt. Und auch das Argument, das gerade eben gefallen ist, dass man gar nicht dafür gerade stehen müsste für seine Entscheidung, denke ich, ist ja in dem Kontext nicht so angebracht, weil viele Entscheidungen, die man trifft, ja auch im jungen Alter dann Auswirkungen auf sein späteres Leben haben, also vor allem auch in Bezug auf Klimawandel und Klimaschutz.
Und da wünschen Sie sich mehr Mitsprache von jungen Menschen. Also das klingt nach einem Plädoyer, Wahlalter ab 16?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich sehr positiv sehen.
Gut, ich danke für diese Meinung, Helena Eckstein. Und jetzt am Telefon ist Herr Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich kann an meiner Vorrednerin in vielen Punkten zustimmen, wenn es da um die Verantwortung geht und den längerfristigen Blick, den ja gerade dann Ältere nicht mehr haben, weil sie eben nicht die Zukunft haben, über ihre Entscheidung zu erleben. Weil mein eigentlicher Punkt war ja, warum wir denn mit zweierlei Maß messen, was man auch in der Sendung sehr oft gehört hat.
Wo sie meinen bei den Kommunalwahlen und bei den Landtagswahlen und Bundestagswahlen?
Nein, also. Das Wissen der Menschen, die Verantwortung für ihre Entscheidung und so weiter. Warum spricht man das halt jungen Menschen ab, während man Älteren, die zum Beispiel kein PC, kein Smartphone und so weiter bedienen können, das zuspricht, mit der Technologie von heute noch vertraut zu sein zum Beispiel und auch Entscheidungen treffen zu können, wo sie keinen Durchblick mehr haben von, während die Jungen bei verschiedenen den Durchblick haben als Beispiel. Und in anderen Sachen haben natürlich Jüngere keine Ahnung und dafür Ältere. Aber wenn man über Mindestwahlalter spricht, müsste man normalerweise auch über Höchstwahlalter sprechen. Und wie es in der Sendung schon angesprochen sind, da wären wir aber dann ganz schnell bei dem Thema Wahltests, wo man die einzelnen Leute testen müsste. Und vor nicht allzu langer Zeit hat das Bundesverfassungsgericht ja auch das Wahlrecht für alle, also auch für Behinderte und so weiter zugesprochen. Was dann auch schon wieder sehr komisch wäre in diesem Kontext, wenn wir das einführen würden. Das heißt, die Sache ist sehr kompliziert und ich finde es dann immer sehr herablassend, weil man wirklich so tut, als ob die Jungen keine Ahnung haben, aber alle Älteren, ob interessiert, nicht interessiert, noch auf der Höhe der Zeit wären, egal wie alt sie sind. Weil mein Vorschlag wäre doch mal für die Statistik und um das Thema ausführlich besprechen zu können, einfach mal willkürlich Altersheime zu besuchen, da Umfragen und Studien zu machen und willkürlich Schulen zu besuchen und da Umfragen und Studien zu machen und dann mal vergleichen, wie denn so der Wissensstand ist in vielen Bereichen. Ob er bei den Jüngeren schlimmer ist oder bei den Älteren schlimmer ist, ob sie mehr Ahnung von dem Thema haben.
Interessante Anregung. Herr Faas, gibt es solche Bestrebungen in der Politikwissenschaft, da zu gucken bei den unterschiedlichen Altersgruppen?
Wir wissen tatsächlich sehr genau Bescheid über den Zusammenhang zwischen Alter und Wahlbeteiligung und auch Alter und Parteiwahl, weil wir in Deutschland an vielen Stellen ein Instrument haben, das sich die repräsentative Wahlstatistik nennt. In einigen ausgewählten Stimmbezirken können Sie aus den Stimmzetteln, keine Sorge, alles unter voller Anonymität, aber trotzdem das Geschlecht und auch die Altersspanne einer Person sehen. Und in der Tat kann man beispielsweise sehen, ich sprach ja eben schon davon, dass mit dem Alter eigentlich die Wahlbeteiligung ansteigt, aber es gibt dann auch einen Punkt im hohen Alter, wo das tatsächlich nochmal kippt, wo die Wahlbeteiligung zurückgeht. Und das kann man natürlich verallgemeinern, so wie es Herr Bauer gerade auch getan hat, und fragen, naja, wie sieht es denn da eigentlich mit Informationsverhalten aus, mit Wissensständen? Und wenn wir über demografischen Wandel sprechen, natürlich werden wir früher oder später auch eine Debatte genau darüber bekommen. Aktuell, das Bundesverfassungsgericht ist ja angesprochen worden, sind die Hürden einer Person das Wahlrecht aufgrund von Demenz oder Ähnlichem zu entziehen, sehr, sehr hoch. Das ist eigentlich mit das letzte Recht, was Sie einer Person nehmen können. Insofern ist es schon ein sehr, sehr gewichtiger Punkt, den Herr Bauer hier anspricht.
Ich würde auch gerne noch kurz Bezug nehmen, Herr Bauer. Vielen Dank. Ich teile ganz vielen von Ihren Argumenten, die Sie genannt haben, auch wenn ich, glaube ich, dann in der Konsequenz nicht das Erst- und LetztwählerInnen-Wahlrecht gegeneinander ausspielen würde. Aber ich finde, ja, dass Sie an vielen Stellen recht haben. Ein Punkt hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Sie haben nämlich Herablassung als Stichwort genannt. Und ich glaube schon, dass die Frage, wie wir das Wahlalter diskutieren, dass die auch ein Indikator dafür ist, wie wir Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft eigentlich sehen, wie wir ihnen begegnen und welchen Stellenwert wir ihnen einräumen. Und da finde ich, das ist nur konsequent, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, wenn wir Kinder und Jugendliche als eigenständige Subjekte betrachten und wirklich ihnen auf Augenhöhe begegnen sollen, wollen und ihnen, sie und ihre Meinungen ernst nehmen, dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei.
Ja, vielen Dank für diese Anregung. Und da passt vielleicht sehr gut, dass wir jetzt am Telefon Ralf-Uwe Beck haben. Er ist Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie, von dem Verein. Guten Morgen, Herr Beck.
Guten Morgen in die Runde.
Herr Beck, Sie haben anlässlich der letzten Europawahl eine Verfassungsbeschwerde zur Wahlabsenkung eingereicht, die Sie gemeinsam mit Jugendlichen eingereicht haben. Worum geht es da?
Nun, ja, gleich vorweg vielleicht, die Idee der Demokratie ist doch, dass jeder Mensch die politischen Entscheidungen, die ihn betreffen, auch direkt beeinflussen können soll. Das finden wir in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo ja jeder Artikel wirklich beginnt, auch mit jeder Mensch. Und bisher haben wir das Wahlrecht in der Vergangenheit jedenfalls an der Frage entlang diskutiert, ab wann ist jemand reif, tatsächlich Wahlentscheidungen zu fällen. Und wir müssen aber umschalten. Wir müssen fragen, wenn wir dieses Grundrecht voraussetzen, wie lange kann man einem Menschen guten Gewissens das Wahlrecht vorenthalten? Und da kommen wir jedenfalls zu dem Ergebnis, dass das für 16-, 17-Jährige nicht schlüssig ist. Das haben Sie jetzt eben schon diskutiert, welche was an Qualität für eine Wahlentscheidung auch Jugendliche aufbringen können. 14 Jugendliche haben sich entschieden, Einspruch gegen die EU-Wahl einzulegen. Und das ist vom Bundestag abgewiesen worden und war dann die Grundlage für eine Wahlprüfungsbeschwerde, die jetzt in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht liegt. Der Hintergrund, jetzt wird es ein bisschen juristisch, ist, dass das Wahlalter für die EU-Wahl nicht im Grundgesetz steht. Dort ist nur das Wahlalter für die Bundestagswahl definiert. Und wenn man jetzt wieder rückkoppelt an diesen Grundsatz, nämlich dass jeder Mensch das Wahlrecht haben sollte und man gute Gründe haben müsste, ihm das vorzuenthalten, und an den Grundsatz denkt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln sind, steht auch im Grundgesetz, kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Europawahlgesetz, das festlegt, 18 Jahre für EU-Wahl, eben verfassungswidrig ist. Und genau mit dieser Frage muss sich jetzt das Bundesverfassungsgericht befassen.
Welche Chancen rechnen Sie sich da aus?
Natürlich davon aus, dass die von uns vorgetragene Argumentation absolut schlüssig ist und das Bundesverfassungsgericht sich davon auch beeindrucken lässt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat sich ja, das ist eben schon mal angeklungen, so am Rande, das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Urteil ja den Menschen, die in Deutschland vollständig betreut sind, das Wahlrecht zugestanden. Das war nämlich bis vor für die EU-Wahl gab es ja einen pauschalen Wahlrechtsausschluss für Menschen, die vollständig betreut werden. Die waren also zu Wahlen nicht zugelassen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese pauschale Aberkennung des Wahlrechts, das geht so nicht. Und daraufhin musste der Bundestag ein Gesetz machen, auch diese Menschen zur EU-Wahl zuzulassen. Wenn man aber Menschen das Wahlrecht zugesteht, völlig unabhängig von ihrer persönlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit, darum geht es ja, darum, wenn es darum geht einzuschätzen, wer soll wahlberechtigt sein, dann ist es absurd, Personen, die zweifelsfrei einsichts- und urteilsfähig sind, nämlich 16- und 17-Jährige, das Wahlrecht vorzuenthalten.
Ich möchte mal wissen, was sagt Felix Siegmann dazu als stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein? Könnte das überzeugend sein, diese Argumentation?
Ich bin da mal gespannt, was in Karlsruhe entschieden wird. Ich kann mir das durchaus auch vorstellen, dass man dort trotzdem am Wahlalter 18 festhält, weil das natürlich auch durchaus richtungsweisend ist, was die bei der Bundestagswahl das Wahleinstiegsalter ist. Ich will vielleicht auch nochmal darauf zurückgreifen, was Herr Pilger vor der Pause sagt. Er sagt, es hätte ja keine Konsequenzen, wenn man mit 16 oder 17 wählt. Und das sehe ich tatsächlich entschieden anders. Jede Wahl hat eine Konsequenz. Und vielleicht, wenn wir das jetzt auf die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen einmal runterbrechen, in der nächsten Woche. Dort wird darüber entschieden, wie kommunale Parlamente zusammengesetzt werden. Und in diesen Parlamenten wird zum Beispiel vielleicht im Bauausschuss entschieden, ob eine neue Sporthalle für die Schule, wo denn der 16- oder 17-Jährige jeden Tag hingeht, gebaut wird oder nicht. Und deshalb glaube ich schon, dass man, wenn man in der Rechtsordnung sich insgesamt einig ist, dass man erst mit 18 Jahren die Reife hat, auch Konsequenzen von rechtlichen Handeln sozusagen erhalten sollte, dann sollte man das natürlich auch bei dem Königsrecht, dem Wahlrecht machen. Und deshalb glaube ich, dass es das sinnvoll ist, daran weiter festzuhalten.
Da haben Sie mich aber missverstanden. Also so, das möchte ich tatsächlich so nicht stehen lassen, denn also ich bin sonst würde ich ja, glaube ich, unsere Demokratie insgesamt in Frage stellen, wenn ich sagen würde, dass eine Wahlentscheidung keine Konsequenz hat. Was ich meine ist, dass es eine andere Konsequenz hat oder eine andere Qualität von Konsequenz. Und das ist zwar eine Konsequenz, die in einer Weise wirkt, vor deren Auswirkungen Kinder und Jugendliche nicht in demselben Maß geschützt werden müssen, wie zum Beispiel, wir haben es jetzt schon öfter gehabt, Strafrecht, oder ich habe gerade hier gesehen, in einer E-Mail ist das Thema Organspende irgendwie aufgenannt worden. Das sind nochmal andere Konsequenzen, die auf einer anderen Ebene wirkungsvoll sind, vor denen Kinder und Jugendliche vielleicht geschützt werden müssen.
Also das haben wir geklärt. Herr Faas, Sie müssen gleich weg, aber ich will gerne nochmal darauf zurückkommen, auf Ihre Studie. Kann man denn daraus ableiten, was gibt es für Kriterien? Welche Kriterien wären sinnvoll bei der Frage nach der Absenkung eines Wahlalters? Kann man sagen, okay, ist es die Reife, ist es die politische Bildung, ist es eine Anpassung an andere gesetzliche Bestimmungen ab einem gewissen Alter? Was sind Kriterien, die da vielleicht Aufschluss geben?
Das ist, glaube ich, wirklich nochmal ein wichtiger Punkt. Erstens ist es eine normative Frage, wo man, das haben wir auch heute gemerkt, aus sehr unterschiedlichen, durchaus gut begründeten Positionen argumentieren kann, bis hin zur Frage, wer ist eigentlich in der Begründungspflicht? Die, die bei 18 bleiben wollen oder die, die auf 16 runtergehen? Auch dafür gibt es ja durchaus Argumente. Unser Beitrag war tatsächlich einer, den wir leisten wollten in einem empirischen Sinne. Wenn man eben bestimmte Dinge anführt, dass man sagt, die Reife ist geringer, dann kann man das prüfen. Und das haben wir getan, um so die Debatte auch ein Stück weit vielleicht nochmal auf breiteres, belastbares Fundament zu stellen. Aber ich will gar nicht in Abrede stellen, dass auch dieses Argument einer, ich nenne es mal Ästhetik, eines einheitlichen Wahlalters, das hätte viel für sich, nur ist es eben, Stichwort föderale Unterschiede, aktuell nicht der Fall. Deswegen haben wir diese Debatte. Die Debatte, Sie sehen das in Bundesländern, wir haben es auch heute schon gemerkt, wo das Wahlalter bei 16 liegt. Da wird teilweise dann schon gefordert, warum gehen wir nicht auf 14? Also ich denke, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass uns diese Debatte noch eine Weile begleitet. Das ist immer, und ich meine das nicht abwertend, es wird immer eine willkürliche Entscheidung sein, wo wir diese exakte Grenze ziehen. Aber es muss am Ende, das glaube ich schon, eine klare Grenze geben. Es gibt auch so Ideen, dass man das beantragen kann oder dass vielleicht auch die Eltern ein Wahlrecht stellvertretend wahrnehmen. Da würde ich mal sagen, da wäre ich vorsichtig, denn der Gleichheitsgrundsatz, der ist dann bei einer Wahl schon auch einer, den wir sehr hoch halten sollten.
Es gibt auch den Vergleich mit anderen Ländern. In Österreich darf man schon seit 2007 wählen, auch mit 16 und 17. Deswegen ist jetzt die Demokratie jetzt nicht ins Wanken geraten. Aber gibt es da Stimmen dazu, wo man sagt, okay, das hat viel verändert oder hat das gar keinen großen Einfluss gehabt?
Also auch in Deutschland sehen wir bei den Landtags- und Kommunalwahlen, wo es das abgesenkte Wahlalter gegeben hat, wo das gegolten hat, jetzt keine Revolution, wenn Sie so wollen, in diesen Bundesländern, sondern ich glaube schon, dass es moderate Veränderungen gibt, dass es eben einen Anreiz schafft, auch für Parteien eben bestimmte Wählergruppen, die plötzlich wahlberechtigt sind, in den Blick zu nehmen. Und wir reden ja auch an anderer Stelle darüber, dass Repräsentation wichtig ist, wenn wir über Geschlechter reden, aber eben auch, wenn wir über Altersgruppen reden. Insofern sollte man schon anerkennen, dass es Konsequenzen hat, aber sie zugleich nicht dramatisieren. Es ist eine moderate Erweiterung der Gruppe der Wahlberechtigten, die hätte gewisse Folgen, aber nochmal, uns steht aus der Warte und ich hoffe auch aus sonst keiner Warte keine Revolution bevor.
Ja. Kurzes Schlaglicht vielleicht noch bei den Konsequenzen, finde ich, können wir gut auch nochmal in den Blick nehmen, was hat das denn für die betreffenden Menschen für Konsequenzen. Und da bin ich mir sehr sicher, wenn wir Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, wenn wir ein Wahlrecht runtersetzen, dass dann auch die Identifikation von jungen Menschen und das Gefühl, an dieser Gesellschaft mitbestimmen zu können und Teil dieser Gesellschaft zu sein, dass das nochmal deutlich steigen wird. Auch da gibt es ja Studien, die untersuchen, je länger junge Menschen also nicht an einer Wahl teilnehmen dürfen, desto schwerer wird es hinterher, den Schritt zu machen, das zu machen, also dann tatsächlich auch Wähler und Wählerin zu werden. Und ich glaube, dass das nachhaltig unsere Demokratie stärken kann. Und dieses Gefühl, das wir oft jetzt in den letzten Jahren beschrieben haben, dass das politische System nicht richtig funktioniert, weil ich mich nicht beteiligen kann, weil ich das, was ich will, darin nicht abbilden kann, dass wir dem damit entgegenwirken können, wenigstens ein Stückchen.
Ja,
das ist vielleicht noch kurz.
Ja.
wenn ich mich nochmal einschalten darf, natürlich. Wir haben in elf Bundesländern können 16-Jährige bei Kommunalwahlen sich beteiligen. Und es ist überhaupt nicht schlüssig, auf deren Lebenserfahrung auch die Reife, die dann da unterstellt wird, den Bildungsstand, das politische Interesse, auf das wir bei kommunalen Belangen setzen, auf den anderen politischen Ebenen darauf zu verzichten. Das ist absurd. Denken wir nochmal an die EU-Wahl, gerade die Jugend, deren Herz brennt doch für Europa und die europäischen Werte. Und die auszuschließen ist kaum begründbar. Ich will noch mal aber grundsätzlich sagen, es geht hier um ein demokratisches Existenzminimum, um das wir ringen und das wir den Menschen zugestehen müssen. Da sind wir in der Pflicht. Insofern ist die Debatte steht wirklich im Kern der Demokratie. Hier geht's ums Eingemachte. Das ist auch kein Spiel, sondern das muss mit diesem Ernst auch unbedingt weitergeführt werden, eben damit wir dahin kommen, das demokratische Existenzminimum zuzugestehen.
Das sagt Ralf-Uwe Beck vom Verein Mehr Demokratie. Ein Einsatz dafür, wo wir immer ja auch geregelt haben, die Beteiligung und die Identifikation. Wie ist da der Zusammenhang? Kann man sagen, mit mehr Beteiligung identifiziere ich mich stärker oder ich muss mich erstmal identifizieren und dann kann ich mich auch beteiligen? Ich gebe das mal in die Runde.
Vielleicht, wenn ich insgesamt mal einhaken darf.
Ja, natürlich.
Ich glaube, dass ehrlicherweise die Argumente zum Thema Reife und Wissensstand da größtenteils ausgetauscht sind. Das kann man sicherlich in die eine oder andere Richtung bewerten. Ich würde vielleicht nochmal den Blick darauf richten, in welcher Situation sich unser Land, aber vor allem auch unsere Demokratie momentan befindet. Und Herr Faas sagt natürlich zu Recht, dass es jetzt keine Revolution geben würde, wenn auf einmal 16- und 17-Jährige mit wählen könnten. Aber es hätte natürlich Auswirkungen. Und ich glaube, dass momentan unsere Demokratie so unter Druck steht wie lange Zeit nicht, dass wir an den extremistischen Rändern erleben, dass auch Demokratie ganz, ganz bewusst angegriffen wird. Und deshalb würde ich tatsächlich jetzt an dieser Stelle, auch wenn es vielleicht keine populäre Position ist, einmal in Frage stellen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um auch an solchen Fragen vielleicht Dinge zu verändern, um auch dort sozusagen an dieser Stelle Experimente zu machen. Ich glaube, dass wir insgesamt aufpassen müssen, dass wir den demokratischen Konsens, den wir ja über viele Jahrzehnte haben, nicht verlieren. Und deshalb glaube ich, dass es tatsächlich auch bei diesem Thema ganz, ganz schwierig ist, wenn man denjenigen, die vielleicht gegen eine Absenkung sind, des Wahlalters auch sozusagen in dieser Form abspricht, dass man irgendwie in eine demokratische Richtung sich dort bewegt.
Ganz kurz vor Schluss möchte ich noch Rainer Lieberl die Gelegenheit zu geben, hier seine Position kundzutun, den ich am Telefon begrüße. Herr Lieberl.
Ja, hallo. Ich bin ziemlich enttäuscht von dieser Diskussion, denn ich bin jetzt 65 und als ich Erstwähler war, wurden dieselben Argumente auch schon ausgetauscht. Und es ist nichts Neues dazugekommen. Und das Einzige, was neu dazugekommen ist, ist, dass es jetzt Bundesländer gibt, in denen man mit 16 wählen darf. Da laut Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland überall gleiche Lebensbedingungen herrschen müssen, wäre es also an der höchste Eisenbahn, dass man vom Grundgesetz her das Erstwahlalter auf 16 festlegt. Und die Leute, die da Angst haben, dass die Unreifen an die Wahlurne kommen, die kann ich beruhigen. Die Wahlen zum Reichstag 33 oder die letzten Wahlen in Amerika haben gezeigt, dass die meisten Unreifen, die da wählen, längst weißes Haar haben.
Das ist die Meinung von Rainer Lieberl. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns die noch gesagt haben, kurz vor Ende unserer Diskussion. Ich danke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Professor Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin, bei Max Pilger, Vorsitzender des Landesjugendringes NRW und bei Felix Siegmund, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein, für diese engagierte Diskussion. Und das Thema wird uns weiter beschäftigen, garantiert. Und auch in unserer Sendung Campus und Karriere übrigens morgen am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr, da heißt es Argumente statt Geschrei. Wie lernt man Demokratie. Da geht es darum, wie demokratische Prozesse funktionieren. Und da denke ich, wird auch sicher das Wahlalter möglicherweise ein Aspekt sein. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ja, viel Wahlbeteiligung hoffentlich. Dörte Hinrichs verabschiedet sich am Mikrofon.